Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes, ich bin Redakteurin der Braunschweiger Zeitung und freue mich, hier im Pressehaus schon zum zweiten Mal den früheren Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Reinhardt begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Herr Reinhardt.
Guten Tag, Frau Tönes.
Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Dieser Podcast wird präsentiert von Schliephake Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter www.schliephake-schöningen.de. Schliephake, Tradition seit 1865.
Herr Reinhardt, Sie haben in der Vergangenheit die Ermittlungen in so einigen spektakulären Kriminalfällen geleitet. In der Episode 12 unserer Podcast-Reihe haben Sie schon einmal von einem kaltblütigen Mord an dem Bankdirektor Wolfgang Krämer, seiner Frau und drei seiner Kinder in ihrem Wohnhaus in Braunschweig-Mascherode berichtet. Das war im Jahr 1977. Der Fall, über den wir heute sprechen wollen, ereignete sich 12 Jahre später, 1989, auch in Braunschweig, und zwar im Stadtteil Gliesmarode. Auch in diesem Fall geht es um Geld und auch in diesem Fall wird ein Mensch in einem eigentlich geschützten Raum, nämlich in seiner Wohnung, von einem ihm völlig unbekannten Täter überrascht und Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens. Am Ende wird es in diesem Fall zwei Tote geben, beziehungsweise drei Tote, denn der Haupttäter Stefan K. nimmt sich später in seiner Zelle das Leben. Zum Fall. Es ist der 31. Mai 1989, als Anwohner nachts gegen 4.45 Uhr die Feuerwehr alarmieren. Flammen schlagen aus den Fenstern des Hauses, in dem ein Braunschweiger Rechtsanwalt allein mit seinem Hund lebt. Die Feuerwehr hat Schwierigkeiten, zunächst in das Haus hineinzukommen. Die Haustür ist von innen mehrfach verriegelt. Im Haus selbst ist der Boden übersät mit leicht brennbarem Papier, was zu einer starken Rauchentwicklung führt. Die Feuerwehrleute entdecken keine Menschen im Haus. Sie retten den Raucherdackel, der liegt auf seiner Decke und bekommt dann Sauerstoff, hat auch eine leichte Rauchvergiftung. Als die Löscharbeiten schon beendet sind, die Feuerwehr meldet schon Gefahr vorüber, da entdeckt jemand aus Zufall, dass aus einer Eichentruhe, deren Deckel halb geschlossen ist, Füße herausragen. In dieser Truhe liegt, noch ansprechbar, der schwer verletzte Hausbewohner, ein 69 Jahre alter Rechtsanwalt, der auch als Strafverteidiger arbeitet, was in diesem Fall noch eine Rolle spielen wird. Der Deckel der Truhe ist mit einem Stuhl so verkeilt worden, dass das Opfer sich nicht selbst daraus befreien konnte. Mit schweren Verbrennungen und einer starken Rauchvergiftung wird der 69-Jährige in eine Berliner Spezialklinik geflogen. Die verbrannten Unterschenkel und auch Finger müssen später amputiert werden. Trotzdem stirbt er im September 1989 an den Brandfolgen. Herr Reinhardt, es gab daraufhin einen öffentlichen Zeugenaufruf. Zwei mutmaßliche Täter, eine Frau und ein Mann, wurden wenige Tage später schon gefasst. Wie kam es zu dem schnellen Verhandlungserfolg, der dann noch längst nicht das Ende dieses Kriminalfalles bedeutete?
Ja, wesentlich mitgeholfen hat das Opfer selbst. Wir haben es zunächst nicht geglaubt. Es war schlimm genug, auch zu erfahren, dass ein Opfer in der Truhe mit verbrannten Extremitäten liegend das mitmachen musste. Es müssen unerhängliche Schmerzen gewesen sein. Aber er konnte jedenfalls zwei der Täter beschreiben, eine Frau und einen Mann. Und er sprach immer nur davon, dass eine Frau und ein Mann ihn überfallen hätten und berauben wollten. ihn geschlagen, bedroht haben, insbesondere die Frau, die sehr kiebig gewesen sei, das hat er ausdrücklich nochmal gesagt, sie sei sehr kiebig gewesen und habe ihn bewacht, während der andere das Haus durchsucht habe. Und sie habe ihn bewacht mit einer großkalibrigen Waffe, die sie immer wieder auf ihn gerichtet habe und gesagt habe, wenn er nicht sage, wo das Geld liege, dann würden sie ihn schlichtweg erschießen. Nun ja, sie haben ihn also beide in die Truhe gelegt. Davon gehen wir aus, wir waren nicht dabei. Er lag in der Truhe, die Feuerwehr hat ihn dort gefunden, noch rechtzeitig, aber eben auch sehr spät und fast gar nicht, weil an die Truhe gar keiner geglaubt hatte, sie war verkeilt. Er hätte sich gar nicht selber befreien können. Aber er hatte eben die Frau vorher gesehen und sagte, sie sei vermummt gewesen, aber die Vermummung sei verrutscht. Sie sei dunkelhaarig gewesen, von kleinem Wuchs. Der andere Täter sei schmal und groß gewesen und sehr wendig und habe eben das Haus durchsucht. Und auch diesen Täter hat er beschrieben. Und in zwei Phantomzeichnungen hat er verhältnismäßig deutlich festgehalten, was er gesehen hat. Das war ein Hinweis vom Opfer selbst. Da waren wir natürlich auf der einen Seite glücklich drüber, dass das Opfer überhaupt noch das sagen konnte. Auf der anderen Seite war es furchtbar, sich vorzustellen, dass das Opfer diese Qualen erleben musste. Denn es war ein Brand gelegt. Und der Brand war in zwei Zimmern gelegt und in einem Zimmer lag er eben in der Truhe mit heraushängenden Beinen und Armen und sie mussten alsbald amputiert werden, sie waren bereits verkohlt. Und das, naja, ich will mal sagen, nicht bei vollem Bewusstsein, denn er war geschlagen worden, er hat auch selber gesagt, er habe einen kräftigen Schlag gegen den Schädel bekommen und er hatte auch Hämatome am Körper. Also er ist richtig malträtiert worden, um ihn dazu wohl zu bringen, zu sagen, wo Geld liegt. Ja, das war ein Hinweis. Die anderen Hinweise, die wir hatten, haben die Täter selber gelegt. Man kann als ermittelnder Polizeibeamter oder auch als Staatsanwalt nur darüber lächeln, wie großzügig manche Täter mit sich selber umgehen. Hier, das habe ich ja später auch angeklagt, bin ich davon ausgegangen, dass sie den Brand gelegt haben, um das Opfer zu töten, zur Verdeckung einer Straftat, um sich eben selber damit zu schützen, damit kein Zeuge sagt, wer es gewesen ist. Aber sie hatten sich vorher nicht geschützt. Sie sind nach Braunschweig gekommen, nachdem sie, da komme ich vielleicht noch drauf, vorher den Tatort ausgekundschaftet hatten. Sie sind nach Braunschweig gekommen zu dritt. Deshalb sind wir auch von drei Tätern immer wieder ausgegangen, obwohl das Opfer immer nur von zwei Tätern gesprochen hatte. Diese drei Täter sind erstmals aufgefallen der Polizei auf der Berliner Straße. Es kann aber auch die Fallersleber Straße gewesen sein. Mit einem alten Mercedes. An diesem Mercedes fehlte die hintere Stoßstange. Und ein Streifenwagen fuhr also nächtens durch die Stadt und dem fiel dieser PKW auf. Der wurde angehalten. Ich meine auch, irgendein Licht ging nicht. Und man überprüfte die Personalien und auch den PKW und alles stimmte, die Zulassung und auch die Personalien. Also gab es keinen Grund, die drei anzuhalten. Und man hat sie dann weiterfahren lassen. Alle drei sind dann sicherlich ein-, zweimal in Tatortnähe über die Friedensallee auch gefahren und sind von Nachbarn gesehen worden. Ich meine, ein Nachbar hatte seinen Hund wohl noch ausgeführt zu später Stunde. Kann auch ein Ehepaar gewesen sein, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls beschrieben sie auch einen alten Mercedes mit einer fehlenden hinteren Stoßstange mit Hannoveraner Kennzeichen. Und das hatte die Polizei ja auch schon notiert. Und damit hatten wir also insgesamt 3 Hinweise, 2 auf einen PKW und der PKW war zugelassen auf die Schwester des einen Täters und der immer mit diesem PKW gefahren war. Das war also der Hinweis, der uns dann gleich nach Hannover brachte, sodass wir verhältnismäßig zügig trotz des Aufrufes auf diese 3 Täter kamen.
Eine Frau und ein Mann wurden relativ schnell festgenommen. Reichte da der Tatverdacht schon aus, dass sie gesehen wurden an der Straße des Tatortes?
Also wir haben, und ich meine, der Haftbefehl ist wohl eine Woche, in der Nacht zum 31. Mai war die Tat. Ich meine, spätestens eine Woche später erging der Haftbefehl. Und der Haftbefehl stützte sich einmal auf die Aussagen des Opfers, dass mindestens oder dass jedenfalls 2 Personen, eine Frau, ein Mann, in etwa beschrieben im Hause waren und ihn unter Gewalt dazu gebracht haben oder bringen wollten, Bargeld rauszurücken, also ihn zu berauben. Wir haben dann den Hinweis gehabt auf den PKW und wir hatten eine sehr genaue Beschreibung mindestens eines Zeugen, eines Nachbarn, auch eben durch eine Skizze, in der, ich meine, auch die Frau sehr genau skizziert worden ist als kleine Person und insbesondere skizziert worden ist der dritte Täter, sodass wir also dann die Personalien hatten über den PKW, zumindest diese beiden, Frau und Mann, hatten und den dritten dann auch, weil wir uns natürlich über die Personalien der 3 sehr schnell Gedanken machten und wussten, wer alle 3 sind und wie alle 3 zusammenhängen, sodass dann der Haftbefehl auf alle 3 gestützt werden konnte.
Der dritte, Stefan K., der sich später als der Haupttäter herausstellen sollte, war zu diesem Zeitpunkt auf der Flucht. Nach ihm wurde gefahndet. Was für ein Mensch war das? Und wie ist es auch zu dieser Beziehung gekommen oder zu dem Plan, ausgerechnet diesen Braunschweiger Rechtsanwalt zu überfallen?
Also der Stefan K. hat eigentlich in seinem Leben alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Er kommt aus gutem Hause, hat das Gymnasium in Hannover, ein gutes Gymnasium, namhaftes Gymnasium besucht, mehrere Jahre, musste es dann verlassen, weil es zu Unstimmigkeiten geführt hatte. Er hat dann weiter ein gutes Jahr ein Internat besucht, musste auch das Internat verlassen, wollte es auch selber verlassen und soll gesagt haben, was soll er überhaupt Abitur machen, was soll der ganze Blödsinn. Er schlägt sich so durchs Leben, das Leben ist etwas anderes als nur Abitur machen und zu studieren. Er ist sehr schnell auf die schiefe Bahn gekommen, er hatte auch mit Drogen zu tun. Er hat ich meine, als 19-Jähriger das erste Mal seine ersten 3 Jahre Freiheitsstrafe einstecken müssen, wegen Diebstahls im Zusammenhang mit Betäubungsmittelmissbrauch. Er hat dann, ich meine, 2 Banküberfälle begangen. Zuletzt hatte er 5 Jahre zu verbüßen. Die hat er auch voll verbüßt bis, Ende März, also bis, sagen wir, guten Monat, oder vielleicht Ende April, guten Monat vor dieser Tat, und musste dann, hat diese 5 Jahre voll verbüßt, musste dann eine widerrufene Bewährungsstrafe von, 2, 3 Monaten noch verbüßen, kam dann von Celle nach Hannover, um auf die Entlassung vorbereitet zu werden. Und ist dann mit seiner Sozialarbeiterin Kaffee trinken gegangen und nutzte dieses, um zu fliehen. Er soll sich anderen gegenüber geäußert haben, er wollte nie wieder in den Knast zurück. Aber er hatte natürlich auch keine Chance, irgendeinen Beruf zu ergreifen oder sein Leben irgendwie, sagen wir, redlich zu bestreiten. Er konnte nur noch von Straftaten leben und er hatte eben die Verbindungen durch seine 5 Jahre Zelle, Knast, über viele Knastologen selber, die dann ihm während dieser Zeit, auch in neuerer Zeit oder in letzter Zeit seines Knastaufenthaltes, vom Opfer erzählt hatten.
Und das heißt, das Opfer war ja ein Strafverteidiger.
Ja, also der Rechtsanwalt von der Heide, das Opfer, war in Braunschweig durchaus als Rechtsanwalt bekannt, nicht nur als Strafverteidiger, sondern auch als sagen wir mal, zivil engagierter. Er hat viele notleidende Menschen vertreten. Er war, meine ich, ich kenne die Vereinigung nicht, heute nicht mehr jedenfalls. Er war in einer Vereinigung, die sich also um notleidende Personen kümmerte, die sich in Rechtsstreitigkeiten verwickelt hatten, entweder klagen mussten, vielleicht als Mieter irgendwo oder ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, die hat er vertreten, zivilrechtlich, und er hat sie natürlich auch strafrechtlich vertreten. Und strafrechtlich war in Celle bekannt, das haben wir also gleich in der ersten Woche unserer Ermittlungen in Erfahrung bringen können, als betuchter Anwalt, bei dem es sich sicherlich lohnen würde, mal nachzuschauen, ob man nicht an Geld kommen könnte. Und als Stefan K. nun auf freiem Fuß war, hat er sich sofort mit dem zweiten Mittäter zusammengetan, den er kannte, mit dem er auch, meine ich, vorher oder mit seinem Bruder eine Straftat, einen Banküberfall begangen hatte. Und er hat gleich wieder etwas ausbaldowern wollen. Bei dieser Situation hat er dann die Frau, die Mittäterin, kennengelernt. Die kannten sich vorher meines Wissens nicht. Und kannten sich vielleicht, weiß ich, 3-4 Wochen vor der Tat, haben sich erst kennengelernt. Und alle drei haben dann gemeinsam geplant.
Am 23. Juni 1989 wurde Stefan K. in den Niederlanden festgenommen. Er war ja noch flüchtig. Sie hatten ja bis dahin die beiden Mittäter, also die Mittäterin und den Mittäter, schon festgenommen. Stefan K. fiel in den Niederlanden zunächst aus einem ganz anderen Grund als dem Raubüberfall an den Rechtsanwalt von der Heide, sondern wegen einer Geiselnahme. Was ist dort geschehen?
Ja, das ist genauso dilettantisch wie auch die Vorbereitung dieser Tat. Alle drei wussten natürlich zunächst nicht, was machen wir denn nach der Tat. Sie sind also nach Hannover zurückgefahren mit diesem, sagen wir mal, ledierten Mercedes und haben übernachtet in der Wohnung eines Freundes. Sie wollten also nicht in ihre Bereiche zurück, weil sie Angst hatten natürlich, dass sie vielleicht doch irgendwo entdeckt wurden. Und Stefan K. wollte sofort weg und wollte immer in die Niederlande. Ich denke, dass es dafür einen konkreten Grund gegeben hat. Denn es fehlte im Tathause fehlten Antiquitäten und Porzellan. Silberantiquitäten, wohl größeren Ausmaßes, teure Sachen und auch Porzellan. Und diese Dinge haben wir nicht wiedergefunden. Und sie sind einfach weg. Und ich denke mal, sie sind natürlich weder in Braunschweig noch in Hannover nach solcher Tat schwer absetzbar. Stefan K. gesagt hat, da fahren wir in die Niederlande, da werden wir die immer los. Das war schon sehr abenteuerlich. Das hat auch dazu beigetragen, alle drei doch als die wahren Täter mit zu identifizieren. Denn sie waren dann, und zwar wollte der zweite Mittäter, wollte nicht mit in die Niederlande, aber die Frau wollte mit Stefan K. in die Niederlande fahren. Sie sind losgefahren, zunächst mit dem Mercedes, der dann noch in Hannover liegen blieb. Dann haben sie ein Abschleppunternehmen kommen lassen und dachten, der Wagen könnte ganz schnell repariert werden. Der sagte nur, ich kann ihn nur verschrotten. Und dann wurde der Mercedes verschrottet und damit schied dann auch der zweite Mann, der zweite Mittäter aus. Die Frau, hat dann bei einem ganz normalen Autovermieter einen Opel für eine Woche gemietet und ist dann mit Stefan K. in die Niederlande gefahren. Stefan K. wollte da bleiben, sie musste aber den Wagen zurückbringen und ist dann 1-2 Tage später aus den Niederlanden nach Hannover zurückgekehrt. Der Wagen hatte einen Kilometerstand für diese wenigen Tage von über 2000 Kilometer. Und sie hat ihn ganz ordnungsgemäß zurückgebracht, auch mit ihren Personal und unter ihren Personalien, sodass wir das auch sehen konnten. Aber natürlich war er in den Niederlanden und sie war hier. Ich kann mir die Verbindung dieser beiden auch heute noch nicht erklären. Sie kannten sich, sie sind beide Mitte 30 gewesen, meine ich. Und sie war verheiratet, hatte 2 Kinder, war natürlich auch inzwischen schon, sagen wir mal, auf der kriminellen Bahn, hatte auch bereits Strafhaft hinter sich, eher reichlich. Also ich will mal sagen, es waren also keine Penela mehr, die sich da gefunden hatten und dann vielleicht in sich verliebt waren. Trotzdem sagte später der Sachverständige, es habe ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestanden. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber sei es mal so, gehen wir davon aus. Sie war in Braunschweig, in Hannover und er wollte sie in die Niederlande zurückholen. Ist dann über welche Wege auch immer nach Hannover zurückgekehrt. Sie wohnten oder übernachteten immer noch in der Wohnung eines Freundes. Da hat dann die Polizei zugegriffen auf sie und der andere Mittäter schlief woanders. Er schlief in derselben Wohnung in einem anderen Zimmer, von dem die Polizei nichts wusste. Er war bewaffnet und hat einem Freund später erzählt, wenn ich aufgewacht wäre und hätte gesehen, dass sie meine Freundin oder weiß ich, was er gesagt hat, festnehmen, ich hätte sofort geschossen.
Und hätten Sie ihm das zugetraut?
Die Polizisten hätten das nicht überlebt und ich hätte ihm das zugetraut. Er war, also das muss ich sagen, auch bei all seinen Handlungen, er war ein sehr unüberlegter, spontaner Typ. Es waren zwar 14 Tage Vorbereitung für diese Tat, aber wenn man sich die Einzelheiten ansieht, war das alles dilettantisch. Also jeder einigermaßen, gut vorgebildete Kriminelle hätte die Tat anders vorbereitet, anders ausgeführt und hätte sich anschließend auch anders verhalten.
Kam dann ja auch zu diesem schicksalshaften Tag in den Niederlanden,
ja,
der auch mit dem Tod eines Unbeteiligten endete.
Genau, er ist dann in die Niederlande, also sie wurde festgenommen. Er ist wieder abgehauen, in die Niederlande gekommen, auf welchem Weg auch immer. Das konnten wir nicht nachvollziehen. Keiner der drei hat irgendwann irgendetwas zur Sache gesagt. Und in den Niederlanden hat er denn ganz bewusst, also nicht, weil er da entdeckt wurde, sondern ganz bewusst an einer Kreuzung einen Wagen gekidnappt. Da saß zufälligerweise ein Obrist der niederländischen Armee drin. Ob er dessen Waffe genommen hat oder seine eigene Waffe hatte, ich denke, er hatte seine eigene Waffe dabei. Jedenfalls hat er ihn bedroht und ist mit ihm wohl an eine Tankstelle gefahren und hat gesagt, ich habe hier eine Geisel und ich will, dass also meine Freundin, so will ich sie mal nennen, in Hannover sofort freigelassen wird. Ich will 100.000 Gulden oder ich weiß nicht mehr wie viel und will Pfund Heroin oder sagen wir mal 100, ich weiß es nicht mehr wie viel. Also er wollte seine Freundin freipressen, er wollte Geld und wollte Heroin haben. Und dann kam es zum Einsatz des holländischen SEK. Und beim Einsatz des holländischen SEK ist dann der Schuss freigegeben worden und ein SEK-Beamter soll geschossen haben und soll den Obristen tödlich getroffen haben.
Ich habe gelesen in den alten Presseartikeln, dass die beiden im Auto gesessen hätten. Also der Geiselnehmer Stefan K. und die Geisel.
Ja.
War das nicht auch leichtsinnig, in diesen Wagen zu schießen, in dem die Geisel saß? Aus Ihrer Perspektive, es ist jetzt ja schon eine Weile her, würde man das heute auch noch machen?
Also ich habe Ich war ja mal im terroristischen Bereich jahrelang tätig und habe natürlich auch etliche Einsätze mitgemacht. Ich hätte in einen Wagen so nicht schießen lassen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich kenne die Einzelheiten da nicht. Vielleicht war gerade freies Schussfeld in dem Moment. Es war jedenfalls der Schuss freigegeben. Ich hätte sicherlich beide aussteigen lassen, zumindest den Täter, aber der hätte die Geisel sicherlich mitgenommen. Irgendwann hätten die den Wagen verlassen müssen. Dann hätte man eben gewartet. Also ich hätte gewartet und hätte als Staatsanwalt, denn hier ging es ja um den sogenannten, wie heißt es immer so schön, um den finalen Todesschuss. Wenn man den dann anordnet als Staatsanwalt, dann muss man auch eine gewisse Erfolgsaussicht haben. Ich sehe die heute immer noch nicht in einem Wagen sitzend mit zwei Personen, wobei natürlich die Lichtverhältnisse in jedem Auto anders sind als, sagen wir mal, in der freien Wildbahn. Aber darüber kann ich mir heute keine Gedanken mehr machen. Es ist leider so passiert. Das Ganze war in Apeldoorn, glaube ich. Ich bin sicher, es war in Apeldoorn. Und ich war zweimal in Apeldoorn und habe dort Akteneinsicht genommen und mit den zuständigen Staatsanwälten und auch mit der Richterin gesprochen und habe das dann eben auch im Einzelnen lesen können. Also die Holländer haben das nicht vertuscht, aber sie haben es im ersten Moment wohl auch gar nicht glauben wollen, dass das so passiert ist.
Stefan K. wurde dann in den Niederlanden zunächst der Prozess gemacht wegen der Geiselnahme. Der Tod der Geisel wurde ihm ja nicht strafrechtlich zugerechnet.
Na, die Geiselnahme selbst, natürlich, ne? Aber sonst nicht. Und er hatte zunächst 19 Jahre, wenn ich das richtig erinnere, in erster Instanz bekommen. Dann hat er dieses Urteil angefochten und in zweiter Instanz hat man dann etwas gemildert und noch 15 Jahre Freiheitsstrafe verhängt. Wir haben dadurch, aber da kommen wir sicherlich noch drauf, hat es natürlich auch in Deutschland, also in unserem Prozess hier, viele Schwierigkeiten gegeben. Wir haben auf den niederländischen Prozess warten müssen. Wir konnten unseren Prozess nicht einfach abhalten. Erstmal nicht abhalten ohne Stefan K., denn er war aus unserer Sicht der Haupttäter und er hörte eben einfach dazu. Und wir wollten natürlich auch die Einzelheiten wissen und wir mussten warten und haben gewartet, bis die Niederländer dann ihre Sache erledigt hatten und ihn dann zur Überstellung freigegeben haben.
Im November 1990 hat dann der Prozess gegen K. und seine beiden Mittäter von dem Braunschweiger Landgericht begonnen. Sie waren dort als Oberstaatsanwalt der Anklagevertreter. Wie haben sich die Angeklagten im Prozess verhalten? Welchen Eindruck hatten sie von ihm?
Ja, also etwas, was man auch nach vielen Dienstjahren als Staatsanwalt, überwinden muss, dass Angeklagte natürlich ein Recht haben zu schweigen. Das billige ich eben zu. Das sagt nun mal unsere Prozessordnung. Und natürlich hat auch jeder Angeklagte ein Recht zu lügen und Geschichten zu erzählen. Aber wie ich immer sage, auch jeder Staatsanwalt hat nicht nur ein Recht, sondern die Pflicht, einen Verdächtigen und einen oder in diesem Falle drei, gegen die sogar Haftbefehl besteht, wegen dringenden Tatverdachts, also nicht einfach so, weil wir sagen, na, die könnten als Täter in Frage kommen, sondern der dringende Tatverdacht ist fast so wie ein Urteilsspruch, dann hat der Staatsanwalt das Recht und die Pflicht, die Beweislage auch auf den Tisch des Richters zu legen und alles vorzubringen, was vorzubringen ist. Natürlich das, was gegen die Täter spricht, nämlich die Tatausführung und sicherlich auch die Motivation. Aber möglicherweise auch das, wenn man was findet, was für sie spricht. Aus meiner Sicht hat für alle drei Angeklagte nichts gesprochen, weil alle drei Angeklagte geschwiegen haben. Und das ist immer etwas unvorstellbar. Das war auch in dem ersten Podcast, den wir gemacht haben, Ferenc Soos, für mich unvorstellbar, dass mir ein Verdächtiger, dem ich anlasste, fünf Menschen eigenhändig ermordet zu haben, sagt, das müssen Sie mir erstmal beweisen. das sind Dinge, da werde ich so von nun auf gleich nicht mit fertig. Und diese drei, die natürlich mit ihren Anwälten im Rücken, werden natürlich auch beraten entsprechend, das sagen oder eben gar nichts sagen, sich entsprechend verhalten, dass auch insbesondere die Frau angesichts des Opfers, das also in dieser Truhe liegt, von ihr, wie er sagt, kiebig bedroht wird. Und bedroht wird nicht nur, nachdem er geschlagen wurde, malträtiert wurde, eingesperrt wurde, sondern auch gesagt wurde, wenn du uns nicht sagst, was ist, dann bringen wir dich um, dann erschießen wir dich und, und. Dass ein solcher Mensch in der Lage ist, wobei ich auch sage, versuche das mal wertfrei darzustellen, eine Mutter, die auch zwei Kinder hat, die dann da sitzt und nichts sagt, aber für sich in Anspruch nimmt, und darum ging es ja lange Zeit, für sich in Anspruch nimmt, dass sie während der Untersuchungshaft natürlich Besuch haben muss. Und wenn sie keinen Besuch hat, unter einer Folter untergebracht ist, unter Terror untergebracht ist in Untersuchungshaft, das über den Anwalt deutlich macht, ja, dann kommt einem schon die Galle hoch. Und da hat natürlich der Prozess drunter gelitten. Und ich sage immer, natürlich ist jeder Angeklagte so gut wie sein Anwalt oder so schlecht wie sein Anwalt. Und wenn der Anwalt das ausgibt, wie man sich verhalten soll, dann muss der Angeklagte das eben auch mittragen. Aber in allen drei Fällen, bei allen drei Angeklagten, bin ich nach wie vor sicher, sie haben das mitgetragen. Und nicht einfach so hingenommen, weil die Anwälte das wollten. Und das ist das, was mich auch heute immer noch schlicht verblüfft und mir nicht erklärlich macht, wie Menschen so denken, auch danach so denken.
In der damaligen Berichterstattung unserer Zeitung, das habe ich mal nachgelesen, da stand ja auch, dass sie von den Verteidigern ziemlich beschimpft worden sind. Da muss es ein bisschen hoch hergegangen sein. Wo verlief denn da so die Frontlinie? Waren Sie denn da unterschiedlicher Meinung?
Also die Frontlinie lief schon im Prozessualen gegenläufig. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, irgendwo sagt die Prozessordnung, dass wenn Untersuchungshaft vollzogen wird, natürlich ständig überprüft werden muss, ob die Untersuchungshaft noch gerechtfertigt ist. Aber spätestens nach 6 Monaten die Akten vorgelegt, wenn so lange noch kein Urteil ergangen ist, die Akten dem Oberlandesgericht zur objektiven Überprüfung vorgelegt werden müssen, ob Untersuchungshaft noch vollzogen werden darf. Ob also der Staatsanwalt alles getan hat zur Beschleunigung des Verfahrens und sich nicht nur auf die faule Haut gelegt hat und hat gesagt, ich warte so lange, bis der vielleicht mal was sagt, der Angeklagte, oder bis sich vielleicht mal ein Zeuge meldet und sagt, ich weiß es ganz genau. Nein, der Staatsanwalt muss schon aktiv sein. Und wenn Sie hier auf die Zeit schauen, die Tat war im Ende Mai 89. Die Hauptverhandlung war, ich meine, ab November 1990. Anklage habe ich erhoben 2-3 Monate vor der Hauptverhandlung. Also vielleicht, weiß ich, August, September 1990. Also es war eine 6-Monats-Haftprüfung ganz sicher durchgeführt und die nächste 6-Monats-Haftprüfung stand an oder ist vielleicht sogar durchgeführt worden, das weiß ich nicht mehr. Und darum ging es eben. Das heißt, kann denn ein Staatsanwalt und möglicherweise auch der Untersuchungsrichter rechtfertigen, dass also Angeklagte auch beim Vorwurf des Mordes die Angeklagten über ein Jahr in Untersuchungshaft sind? Denn, und das ist nun mal das eherne Gesetz unserer Rechtsordnung, solange ein Mensch nicht rechtskräftig verurteilt ist, gilt er als unschuldig. Und kann man denn einen Unschuldigen über ein Jahr in Haft halten? Und darum ging es. Und ich hätte zwar sagen können, ich musste eben warten, bis die Holländer fertig werden. Ja, kriegen wir ja den Angeklagten nicht. Ja, das hätte dem Oberlandesgericht Gericht nicht gereicht, denn es ist ja auch in Holland inzwischen einiges passiert. Und ich konnte ja belegen, dass ich mich darum kümmere. Wir haben auch hier viele Dinge gemacht, nicht? Wir haben noch einen Sachverständigen eingeschaltet, der genau im Tatort festgestellt hat, dass mindestens an zwei Stellen Brandherde gewesen sind. Das heißt, es konnte sich nicht, wie der eine Verteidiger sagte, das war vielleicht fahrlässig eine weggeworfene Zigarette, die dann zum Brand geführt hat. Also da muss einer durch zwei Zimmer gehen und da erstmal eine Zigarette wegwerfen und im anderen Zimmer auch nochmal. Und naja, wie dem auch sei. Also wir haben noch vieles zwischendurch gemacht, wobei ich sagen muss, auch ich sage es heute noch, es ist immer so schön zu sagen, der Staatsanwalt hat sicherlich, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, aber wir waren ein Team, die Polizei und der Staatsanwalt. Das Team war eben das erste K, wie ich es immer genannt habe, oder die KFI 1, Kriminalfachinspektion. Das heißt, das Mochtdezernat, da saßen die besten Leute, die immer ansprechbar waren und die alles gemacht haben, was wir brauchten. Wir haben immer wieder die Dinge neu besprochen. Haben wir wirklich alles? Haben wir alles getan? Müssen noch was tun? Und wir waren also immer am Ball. Die Akte ist nicht liegen geblieben. Wie gesagt, zweimal war ich selber in Apeldoorn und habe da verhandelt, um ihn vielleicht vorher nach Deutschland, nach Braunschweig zum Prozess zu kriegen. Und darum ging es. Ein Jahr sitzen Sie in Untersuchungshaft. Ein Jahr haben Sie kaum, Sie hatten Besuch, hatten Sie kaum Besuch. Ein Jahr hatten Sie, auch das muss man wissen, dass die Untersuchungshaft natürlich viel mehr Einschränkungen hat, persönliche Einschränkungen, als die normale Strafhaft.
So, jetzt sind die Jalousien wieder oben, die haben uns eben etwas belästigt. Wir haben eine ganz kurze Unterbrechung gemacht. Herr Reinhardt, Sie sprachen gerade über den Prozess. Ich werfe jetzt einfach eine Frage noch mal neu ein. Mord setzt ja auch bestimmte Mordmerkmale voraus. Also unabhängig jetzt von dieser Frage, wie lange war es rechtmäßig, die Beschuldigten so lange in Untersuchungshaft zu lassen, die natürlich auch belastend ist, war ja im Prozess auch die Frage, war es überhaupt Mord? Und wenn ja, wem ist dieser Mord zuzurechnen? Welche Position haben Sie da vertreten und haben die Verteidiger dagegen argumentiert?
Ja, also meine Position war verhältnismäßig deutlich, natürlich schon im Haftbefehlsantrag, weil wir wussten von den, Knastologen, dass alle drei geplant hatten und alle drei auch in Braunschweig waren.
Darf ich mal kurz fragen, Sie sprechen von den Knastologen. Das heißt, Sie wurden auch verraten sozusagen von Mitwissern? Das ist ja vielleicht in der Szene auch nicht unbedingt üblich.
Also ich erinnere mich an einen, der sagte, Stefan K. hat überzogen. Sowas hätten wir nicht gemacht. Sie haben in der Tat, alle, wie sie da so waren, haben alle Banküberfälle gemacht. Alle. Und 3-4 Banküberfälle waren auch mit Geiselnahme. Und bei einer Geiselnahme war auch die Frau dabei, die dann mildernd beurteilt worden ist, während die Mittäter alle 5-6 Jahre bekommen haben, hat sie 2 Jahre Bewährung gekriegt, weil das Gericht gesagt hat, ja, sie wollte, obwohl sie auch in dem Prozess geschwiegen hat, so steht es jedenfalls im Urteil, sie wollte der Geisel den Knebel und die Augenbinde abnehmen, aber sie fühlte sich angesichts der Mittäter nicht in der Lage. Da habe ich mir, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wo ist da der Milderungsgrund?
Aber so ähnlich war es ja auch in dem Prozess von dem Rechtsanwalt von der Heide. Auch das habe ich in den alten Presseberichten gelesen, dass sie gesagt habe oder gesagt haben soll gegenüber einem Gutachter. Im Prozess hat sie ja geschwiegen. Sie habe dem Rechtsanwalt, dem Opfer, noch ein Kissen unter den Kopf in der Truhe gelegt, damit er es bequemer habe, was natürlich auch etwas zynisch klingt angesichts dieses dieses Verbrechens.
Also vielleicht nochmal.
Haben Sie das abgenommen?
Nein. Also für mich waren alle drei gleichermaßen Täter. Alle drei wollten die Tat, wollten ihn berauben, wollten Geld und was sie sonst noch kriegen konnten. Und das haben sie auch genommen und mitgenommen. Alle drei haben zumindest Stefan K. und die Frau auf das Opfer konkret eingewirkt, was uns das Opfer gesagt hat. Alle drei waren im Tathaus, denn sonst hätten sie also das, was an Antiquitäten und sonstigen Dingen daraus getragen wurde, hätten die beiden so gar nicht mitnehmen können, denn sie hat bis zum Schluss das Opfer bewacht in der Truhe. Der zweite, der Stefan K., hat weitere Räume durchsucht und immer Geld gesucht. So, und der dritte war mit drin und hat auch gesucht und es sind alle Räume durchsucht worden. Und der dritte, der war natürlich auch der Fahrer des Mercedes und eben nicht nur der Fahrer. War also für mich völlig klar, alle drei sind hingefahren, sind weggefahren und der Brand ist gelegt worden zur, wie ich es sage, und das ist das eine Mordmerkmal, zur Verdeckung einer Straftat. Also wäre das Haus abgebrannt, dann wäre also das Opfer, das dann nächtens geschlafen hat, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, ob der Herr von der Heide Raucher war, aber aus irgendwelchen Gründen kann es da ja, das haben wir ja häufiger, dass es irgendwo durch Fahrlässigkeit zu einem Brand kommt und dann brennt man so ein Haus ab. Dann findet man nichts mehr. Und dann findet man natürlich auch keine Antiquitäten mehr, weil vielleicht das Silber geschmolzen ist und das Porzellan gesplittert ist. Und dann findet man eine verbrannte Leiche. Also man kann schon eine solche Tat verdecken. Und das war das eine Mordmerkmal. Das zweite Mordmerkmal war eben die Grausamkeit. Dadurch, dass man also einen Menschen so wehrlos in eine Truhe sperrt, den Deckel verkeilt, sodass derjenige sich nicht mehr befreien kann und dann das Haus anzündet, sodass er also ja qualvoll dann den Flammen und der Hitze ausgeliefert worden ist. Er ist im Ergebnis nicht gestorben an den Amputationen, an den Extremitäten, wobei ich sagen muss, er ist zunächst in Braunschweig behandelt worden. Leider hatten wir damals, glaube haben wir immer noch nicht, in Braunschweig keine Möglichkeit, schwerst Brandverletzte zu behandeln. Die müssen wir wegbringen. Deshalb haben wir auch das Opfer gleich am nächsten Tag wohl oder übernächsten Tag ausgeflogen nach Berlin. Und er ist dann, nachdem er da behandelt wurde, ist er dann nach Braunschweig zurückgekommen und hier leider verstorben. Aber nicht verstorben an den Extremitäten, Verletzungen, sondern verstorben an den Verbrennungen und Verätzungen in der Lunge. Also die Lunge war total durch die Hitze kaputt. Also da muss er auch schwerst gelitten haben.
Wenn ich das richtig verstehe, die Verteidiger haben ja auch auf fahrlässige Brandstiftung, glaube ich, ne? Brandstiftung plädiert. Aber die beiden Brandherde, die es gab, die haben ja wahrscheinlich, also da, die haben ja eigentlich dagegen gesprochen. Das ist
ja, aber da müssen wir, wissen Sie, als Staatsanwalt müssen Sie einen vorsätzlichen Brand belegen. Den können Sie vielleicht belegen durch mindestens zwei Brandherde. Als Verteidiger müssen Sie nur sagen, ja, das kann ja eine weggeworfene Zigarettenkippe gewesen sein. So, und dann regen sich nochmal darüber auf, dass der Staatsanwalt sagt, da müssen aber zwei Zigarettenkippen weggeworfen sein. Und dann hat sich das. Als Verteidiger haben Sie da immer ein leichtes Spiel. Soll auch so sein, das will ich Ihnen auch gar nicht neiden. Ich muss es eben beweisen. Und ich meine, dass deshalb haben wir ja den Sachverständigen da gehabt, dass der alles minutiös, gibt ja ein dickes Gutachten darüber, alles minutiös belegt hat. Und deshalb halte ich nach wie vor daran fest, auch heute noch, dass es also ein gemeinschaftlicher Mord war, also eine Tötung, eine Brandlegung zur Verdeckung einer Straftat. Die Grausamkeit müsste man vielleicht den beiden, obwohl ich sie auch allen dreien anhänge, es hätte ja einer sein können, ne? Es gibt ja auch eine Tötung durch Unterlassen oder ein Unterlassen überhaupt, was strafbar sein kann. Also wer das nicht möchte, der kann ja eingreifen oder kann das entsprechend sagen oder sagen, ich mache das nicht mehr mit. Es ist immer schön zu sagen, ich habe es nicht gewollt, aber ich wusste nicht, wie ich das deutlich machen soll. Nein, man kann das schon, aber und von einem erwachsenen Menschen, von einem Mitte 30-Jährigen, würde ich das erwarten. Von einem Schwerstkriminellen erwarte ich das nicht mehr.
Das Schwurgericht ist Ihnen ja nicht vollständig gefolgt.
Nein.
Sie sind ja von einem gemeinschaftlichen Mord aus, ja, also der allen dreien zugerechnet werden müsste. Und wenn das so ist, heißt, bedeutet das zwangsläufig für alle drei lebenslang, sofern es keine mildernden Umstände da gibt. Das Gericht hat anders entschieden.
Ja.
Wie war das Urteil?
Also das Gericht hat gesagt, das Opfer, Herr von der Heide, hat immer nur von zweien geredet. Also sind nur zwei aktiv gewesen. Der dritte hat sich im Hintergrund gehandelt. Das war übrigens, sagen wir, derjenige oder der hatte einen Anwalt, mit dem ich mich am meisten angelegt habe. Weil er sagt, mein Mandant muss freigesprochen werden. Mein Mandant hat vielleicht den Wagen gefahren, aber er hat immer nur draußen gewartet. Er wusste gar nicht, was drin passiert ist. Aber es waren nun mal alle drei drin. Sonst hätten die das gar nicht in der Zeit alles raustragen können. Aber na schön, man kann ja als Verteidiger einige Dinge weglassen. Er hat sich darüber echauffiert. Sein Mandant musste freigesprochen werden, weil er nichts gemacht hat. Obwohl er natürlich einen Teil der Beute auch gekriegt hat. Aber naja, wie dem auch sei. Und das Gericht hat gesagt, es waren also nur zwei dabei, ein Mann und eine Frau. Und die Frau hat das Opfer zwar bewacht, ist dann aber rausgegangen. Ich sehe keinen Anhaltspunkt, dass sie also vorher rausgegangen ist. Und dann habe der Dritte, der Stefan K., diese beiden Brände gelegt zur Verdeckung einer Straftat und zwar in dem Bewusstsein, dass er sterben wird. Und deshalb hat das Gericht gesagt, bei ihm, also Mord, und bei ihr nur, wie bei dem anderen Mittäter, gemeinschaftlicher, schwerer Raub. Und bei Stefan K. eben noch die zusätzliche schwere Brandstiftung dazu. Das heißt, Stefan K. einmal lebenslang, für alle Sachen, mehr als lebenslang gibt es ja nicht. Wobei das alles ein und rein rechtlich ein und dasselbe Tat geschehen ist. Und bei den beiden, die mussten deshalb auch nicht freigesprochen werden, obwohl ich sie alle drei wegen Mordes angeklagt habe. Aber es ist dasselbe Tat geschehen. Und wenn aus einem Tat geschehen nur etwas rausfällt, gibt es da keinen Freispruch. Und bei ihr war es eben dann, wie bei dem zweiten Mittäter auch, lediglich der gemeinschaftlich schwere Raub. Also nicht mal die Brandstiftung. Und deshalb ging es eben, der eine Verteidiger wollte ganz zwangsläufig seinen Freispruch. Und wer mich kennt in der Sitzung, der weiß, dass ich mich auch mit manchen Verteidigern in manchen Dingen auch hart auseinandersetze und Dinge nicht einfach hinnehme. Das, was mir vorgeworfen wurde von Anfang an, durchweg, und deshalb haben wir uns immer wieder gekabbelt, war eben die sogenannte Isolationsfolter. Das waren, wie ich es eingangs sagte, das waren die 2x6 Monate, die natürlich als Urhaft strenger sind als Strafhaft. Nicht? Als Strafhaft, da haben sie Hofgang und dies oder jenes. Und hier war es eben anders. Da gibt es nur, wenn überhaupt, einen Einzelhofgang. Wenn ich einen wegen Mordes anklage, auch einer, der also vorher schon flüchtig war und seine Mittäter eben da mitgemacht haben, dann muss ich das entsprechend sichern. Ich sehe das als meine Pflicht an. Das habe ich gemacht. Aber natürlich, wobei ich sagen muss, ich sage es nur mal am Rande, ich kannte alle drei Anwälte aus Hannover, einer war in Braunschweig vorher tätig. Wir haben uns früher gekabbelt, als ich jahrelang im Staatsschutz tätig war, wenn es um die linke Szene ging. Daher kannte ich also die Begriffe Isolationsfolter und also was, das war mir nicht neu. Da konnte er noch eine Stunde drüber reden. Aber das war eben der Sprachgebrauch und ich hatte den anderen. Darüber haben wir uns gestritten. Und dann haben wir uns natürlich über etwas gestritten, was nur die Frau anging. Und da komme ich jetzt vielleicht drauf. Die Frau hat nichts gesagt. Sie hat geschwiegen. Aber es gab einen Beweisantrag der Anwältin, den ich abgelehnt habe, dem das Gericht aber stattgegeben hat. Die Verteidigerin hat nämlich gesagt, die Angeklagte würde einem Sachverständigen, einem psychiatrischen oder psychologischen Sachverständigen gegenüber zur Sache aussagen. Und dann könnte ja der Sachverständige als Zeuge gehört werden zu dem, was sie zur Tat sagt. Da habe ich gesagt, wenn ich einen Angeklagten habe, der für sich etwas tun will, der auch meinetwegen Reue zeigen will oder darüber etwas sagt, dann möchte ich ihn selbst hören und nicht über Dritte. Was Dritte gesagt haben, auch zur Planung, so haben wir alles eingeführt. Aber was einer selber empfunden hat, das möchte ich von ihm hören und nicht vom Dritten. Und darüber ging der Streit, auch sicherlich 3, 4, 5 Verhandlungstage. Das Gericht hat aber gesagt, nein, wir wollen den Sachverständigen hören. Und der Sachverständige kam dann auf die Idee und sagt, was sie mir gesagt hat, davon gehe ich aus, dass das alles richtig ist. Eigentlich, sie hat da mitgemacht, aber eigentlich wollte sie das eigentlich gar nicht. Sie war ihm hörig, sie hat nur das gemacht, was Stefan K. wollte. Die waren so inniglich miteinander verbunden, dass sie gar nicht aus sich heraus konnte und nichts anderes konnte. Und deshalb kam es eben auch zu diesem Kissen, nicht, dass es hieß, also ich weiß vom Kissen immer noch nichts, es sei denn über diese Geschichte. Aber nun ist das Kissen drin. Sie habe ihm das Kissen in die, das muss man sich vorstellen. Sie hat ihn mit dem Haupttäter in die Kiste gelegt. Da lag er also so mehr oder weniger. Also er passte ja nicht rein. Sonst hätten ja Beine und Arme nicht raushängen können. Also er wurde da schon reingezwängt, nachdem er geschlagen und kräftig malträtiert war. So, dann lag er da und sie stand daneben mit einer großkalibrigen Wache und hat ihn kiebig, wie er selber zweimal sagte, sie hat ihn kiebig bewacht und entsprechend natürlich sich geäußert, dass sie ihn umbringt, wenn er da nicht mitmacht. Und dann habe sie ihm, damit sein Kopf besser liegt, ein Kissen untergelegt. Und da sagt das Gericht, das muss man erheblich mildernd würdigen.
Ich höre, Sie sind da nicht ganz einverstanden gewesen und, mit dem Ausgang.
Deshalb des hat man Prozesses. Auch zwischen diesen beiden, zwischen dem zweiten Täter und ihr, auch nochmal, sicherlich, weil der nun auch mehr bestraft war schon, diese erhebliche Strafmilderung gemacht. Der hat 9 Jahre gekriegt, sie hat 5,5 Jahre gekriegt. Nicht? Also bei ihr hat man gemildert, was nur mildernd ging. Ich bin da nicht mit einverstanden, aber ich habe es hingenommen. Das, was ich bei ihr, muss ich auch mal einflechten, auch das ist Recht oder wie auch immer, Gerechtigkeit oder als Staatsanwalt sehe ich es anders. Sie saß fast ein Jahr in Haft in dieser Sache mit dem Vorwurf, immerhin einer Anklage und Haftbefehl des gemeinschaftlichen Mordes und schweren Raubes. Und sie hatte noch eine Bewährungsstrafe offen in Hannover, ein Rest. Und diese Bewährungsstrafe ist ihr trotz dieses neuen Verfahrens erlassen worden. Es ist für mich ein Unding.
Wie ist es dazu gekommen?
Es ist beantragt worden von der Verteidigung. Der Staatsanwalt, dem war das wohl egal, dem Richter vielleicht auch. Also mir wäre es nicht egal gewesen. Ich bin da nicht für zuständig, ich konnte da auch nichts dran machen, aber ich konnte es eben lesen. Und auch damit muss man leben, auch das ist Justiz. Und insoweit hat sie, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, obwohl das auch immer wieder deutlich wurde, weibliche Täter, ich weiß nicht, wie man sie heute nennt, Täterinnen, TäterInnen oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Also sagen wir mal, weibliche Täter, nein, wie auch immer. Also Frauen werden vom Gericht oder wurden zu meiner Zeit vor Gericht immer milder beurteilt als Männer. Ob das heute noch so ist, kann ich nicht sagen, aber zu meiner Zeit war das so.
Mit diesem Prozess war der Fall zumindest Stefan K. ja noch nicht ganz abgeschlossen. Stefan K. hat ja nochmal für Aufsehen gesorgt. Er musste die Strafe in den Niederlanden verbüßen. Können Sie nochmal berichten, was dort geschah, was auch die deutsche Polizei und Justiz offensichtlich in Alarmbereitschaft versetzt hat? Auch das habe ich nachgelesen, dass da die Juristen, die beteiligt waren und auch Polizeibeamte unter Polizeischutz gestellt worden, gesichert worden, weil man Angst hatte vor Stefan K.
Also Stefan K., ich habe das sicherlich schon immer wieder durchblicken lassen, war ein spontaner Mensch. der nicht groß überlegt hat, sondern dem kam eine Idee und er hat die ausgeführt. Und Stefan K. wollte ja auch nicht mehr sitzen, habe ich Verständnis für. Und es war ja eine lebenslange Freiheitsstrafe, stand ja im Raum. Denn er war in den Niederlanden verurteilt zu 15 Jahren, die musste er verbüßen und bei uns kam lebenslang dazu. Und hier sollte er auch verbüßen. Und da war ich nun mal der zu verstreckende Staatsanwalt. Und er hatte bereits in den Niederlanden, ich halte vom Strafvollzug in den Benelux-Ländern nicht allzu viel, weil das viel zu großzügig ist und viel zu häufig Sachverständige mit einer Rolle spielen, die dann sagen, die Täter sind geläutert oder man kann es versuchen und. Und dann werden mildernde Vollzugsmaßnahmen ergriffen und schon sind sie weg. Die Täter, die das kennen und die Möglichkeit haben, die lassen also gerne in den Niederlanden, wenn sie können, insbesondere natürlich die dort vollstrecken und weniger bei uns. Er musste nun seine 15 Jahre in den Niederlanden verbüßen und zwar in Strafhaft. Aber er hat es ja in wenigen Jahren geschafft, aus der Strafhaft rauszukommen in die Psychiatrie. Er hat also nicht mehr Strafhaft verbüßt, sicherlich unter etwas strengeren Voraussetzungen als Mörder. Das war ja Hintergrund, Mörder war er bei uns und da immerhin 15 Jahre als Geiselnehmer. Sondern er kam natürlich in der Psychiatrie in die, sagen wir mal, wohlwollende Behandlung eines vielleicht Betäubungsmittelabhängigen, den ich, was immer eine Rolle spielte, aber in unserem Verfahren spielte das keine Rolle. Natürlich hat er immer wieder mit Betäubungsmitteln zu tun gehabt, aber seine Abhängigkeit war jedenfalls nicht total belegt.
Aber er ist wegen der Drogen in die Psychiatrie eingewiesen worden?
Jawohl, und in der Psychiatrie hat er natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also da sitzt er nicht in der Zwangsjacke, sondern da wird ihm geholfen. Und deshalb ist er ja auch, also ich habe dann von hier aus seine Auslieferung betrieben, damit er hier vollstrecken kann, damit wir hier vollstrecken können. Das wollte er nicht, er wollte partout nicht nach Deutschland und hat gesagt, ich gehe in Deutschland nicht in den Knast. Dann ist er aus der Psychiatrie mit einem Mithäftling oder mit Insassen geflohen, ist sehr schnell wieder ergriffen worden.
Können Sie das nochmal, das war ja recht spektakulär, ne? Diese Art der Flucht. Er ist ja, glaube ich, durch einen Lüftungsschacht.
Ja, das
auf einen, so habe ich es gelesen, durch einen Lüftungsschacht in der Psychiatrie aufs Dach geklettert, dann über eine Mauer, dann noch durch einen Graben geschwommen. Und hat sich dann, so stand es in der Presse damals, gleich neben der Psychiatrie mit diesem Mitflüchtling, ist er essen gegangen im Restaurant.
Ja, auch das, nicht? Das ist richtig. Ansonsten, also weitere Einzelheiten weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man also sehr schnell wieder seine Haarwaffe werden konnte.
Und aber er ist, glaube ich, auch das habe ich gelesen, hat auch gleich wieder nochmal ist nach Belgien geflüchtet und hat dort einen Gartenbaumarkt überfallen und dabei auch die Kassiererin verletzt und ist dann in Antwerpen vor einer Kneipe festgenommen worden. Also auch während der Flucht hat er wieder einen Raubüberfall offensichtlich begangen.
Also dazu kann ich das so.
So habe ich es so gelesen.
Ja, dazu so fehlen mir jetzt die Einzelheiten. Ich weiß nur, dass sich also dadurch die Auslieferung verzögert hat. Und als man seiner dann habhaft werden konnte und deutlich wurde, dass die Niederländer ihn auch gar nicht mehr haben wollten und er nach Deutschland kam, dann soll er gesagt haben, ich gehe nicht nach Deutschland. Und Tage später hat man ihn dann aufgeknüpft gefunden. Als er dann flüchtig war, natürlich geht das dann sofort über den Polizeiapparat, kam das dann gleich hierher. Und das ist dann immer die Frage, dass irgendeiner sagt, und so ging es damals, glaube ich, auch nicht. Wir müssen also in der Justiz Schutzmaßnahmen ergreifen. Also ob Sie den Vorsitzenden Richter Kriebel geschützt haben oder ob er das gemerkt hat oder ob Sie meine Familie oder mich geschützt haben, das kann ich gar nicht sagen. Also mich haben Sie so häufig geschützt oder nicht geschützt oder beobachtet oder sind Streifenwagen bei uns vorbeigefahren, weil von irgendwoher ein Hinweis kam, da könnte was passieren.
Ja, man muss dazu sagen, Sie haben ja auch die Abteilung für organisierte Kriminalität geleitet.
Ja.
Also dadurch waren Sie natürlich auch besonders gefährdet.
Das war eigentlich Alltag, nicht? Das war Alltag und deshalb habe ich also diese Dinge, die dann, ich meine, es hat damals auch dick in der Zeitung gestanden, ne? Also das weiß ich gar nicht mehr, aber ich meine,
also, es hat ja eine Zeitung. Es herrschte offensichtlich helle Aufregung, dass Stefan K. entflohen war und sich, weil er wohl auch Rache geschworen hatte. Ne?
Aber das Racheschwören gehört eigentlich bei etlichen Straftätern zum Alltag. Das müssen Sie einfach loswerden, das nehme ich auch keinem übel.
Nehmen Sie auch gar nicht so ernst?
Ich muss mit leben. Und ich meine, ich habe es ja damals auch Ihnen sicherlich erzählt. Ich meine, mein Chef damals, der Generalbundesanwalt Buback, ist ja schlicht erschossen worden. Und wir sind zwei Jahre vorher sind wir trotz des Terrorismus, immer wenn wir abends konnten, dann noch in die Abteilung mit ihm ins Monninger gegangen, also sind vielleicht 300-400 Meter, und haben noch ein Bierchen getrunken. Und er sagt, ich kann mich nicht schützen und ich will nicht rundum bewacht werden. Und ich habe auch immer gesagt, ich kann nur hoffen, dass derjenige, der mit mir abrechnen will, sich an mich wendet und nicht an meine Familie. Auch da kann ich natürlich Vorkehrungen treffen. Ich habe bisher das Glück gehabt, dass also keiner, auch Ferenc Soos nicht dazu gekommen ist und auch er hier nicht.
Wir müssen noch mal einführen kurz. Ferenc Soos war der Mörder der Familie Krämer in Mascherode 1977. Ja. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, auch darüber haben Sie auch im Podcast schon gesprochen, also der ganz eiskalt 5 Menschen ermordet hat, um auch eine Straftat zu verdecken und keine Zeugen zu hinterlassen. Und der hat auch immer Rache geschworen, ne? Auch
das
in
ist
der Haft.
Genau. Also er hier, Stefan K., wollte in Deutschland nicht mehr verbüßen.
Das heißt, Sie sprachen es ja kurz an, er hat sich also in seiner Zelle in den Niederlanden das Leben genommen, im Jahr 1998, also kurz bevor er dann nach Deutschland wahrscheinlich ausgeliefert worden wäre. Ist es. Damit schließt sich das Kapitel dieses Falls. Herr Reinhardt, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich zum zweiten Mal auch hier ins Pressehaus bei uns eingefunden haben, um darüber zu berichten. Und ich hoffe auch, dass die Leser da einen guten Eindruck bekommen haben, wie dieser doch auch schon spektakuläre Fall von der Heide aus Ihrer Sicht, nach Ihrem Erleben ausgegangen ist.
Ja.
Ich danke Ihnen recht herzlich.
Gerne.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.
Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.